Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Baupläne für Bomben. Treueschwüre auf den Islamischen Staat. Kurzum, die Planung und Organisation von Terroranschlägen. All das findet heute vor allem im digitalen Raum statt, also in sozialen Netzwerken oder über Messenger-Dienste. Nicht zuletzt durch den vereitelten terroristischen Angriff auf das Taylor Swift-Konzert in Wien wird in Österreich jetzt heftig diskutiert. Brauchen die Behörden mehr Zugriff auf Smartphones oder Computer, um auch zukünftige Anschlagspläne auszuforschen?
Fakt ist aus meiner Sicht, dass die aktuelle Praxis fragwürdig ist. Wir werden salopp formuliert alle ausspioniert von ausländischen Nachrichtendiensten.
Es ist natürlich super, wenn alles auf dem Papier höchst rechtsstaatlich ausgestaltet ist, aber wenn dann die falschen Personen an den entscheidenden Stellen sitzen, dann ist das ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem man sehr großen Missbrauch betreiben könnte.
Wir sprechen heute darüber, ob ein sogenannter Bundestrojaner Terrorpläne tatsächlich verhindern kann. Und darüber, wie weit so eine Handy- und Computerüberwachung in unser Leben eingreifen würde. Es gibt da so ein Wort, über das in letzter Zeit wieder noch mehr diskutiert wird als bis jetzt. Ein Wort, das, glaube ich, die meisten so ein bisschen kennen, aber dann doch wieder nicht alle Details dazu. Nämlich den Bundestrojaner. Jakob Flügel, du hast für die Standard-Wirtschaftsredaktion dazu recherchiert, hast auch einen aktuellen Gesetzesentwurf dazu zugespielt bekommen. Was ist denn so ein Bundestrojaner und wie spielt er mit der aktuellen Terrorgefahr zusammen?
Das Grundproblem ist ja, dass Terroristen heute hauptsächlich über verschlüsselte Kanäle kommunizieren, also über Nachrichten-Apps, die für die Behörden nicht auslesbar sind, zumindest nicht nach herkömmlichen Methoden. Die Behörden können natürlich theoretisch ein Festnetztelefonat mitschneiden oder auch den Mobilfunk mitschneiden. Aber bei verschlüsselten Chats wie Telegram, WhatsApp, Signal ist das derzeit nicht möglich, aus rechtlichen Gründen. Und da soll der Bundestrojaner quasi die Lücke schließen. Das Wort Bundestrojaner wird ja nicht so gern verwendet von den Behörden, weil das ein recht schlechtes Image hat, das Wort mittlerweile. Aber tatsächlich geht es de facto um ein Programm, das auf Handys, auf Laptops von Verdächtigen eingeschleust wird, um dort Nachrichten mitlesen zu können.
Das korrektere Wort wäre dann vielleicht sowas wie Handyüberwachung oder Chatüberwachung. Wie wird denn das praktisch funktionieren? Muss ich mir dann diesen Bundestrojaner selbst herunterladen, oder?
Nein, der Verdächtige soll natürlich nichts davon wissen, sonst würde das keinen Sinn machen. Der wahrscheinlichste Weg ist, dass die Behörden eine Software verwenden, die bestimmte Sicherheitslücken ausnützt in den Handys und quasi mit einem Fernzugriff den Computer oder das Handy hacken im Prinzip. Theoretisch denkbar wäre es auch, dass die Polizei oder die Ermittler ihnen zum Beispiel in eine Wohnung einbrechen, unbemerkt, und dort dann diese Software am Handy oder am Computer installieren. In Deutschland wird das derzeit diskutiert, ob das möglich sein soll. In Österreich ist es im aktuellen Entwurf nicht vorgesehen.
Aber notwendig ist es prinzipiell nicht, dass die einbrechen und das installieren. Also das geht auch von extern.
Wenn ich eine Sicherheitslücke habe, die ich nutzen kann, dann soll es auch vom Fernzugriff aus möglich sein.
Mhm. Und du hast gesagt, wir sprechen da über Chat-Apps wie Telegram, Signal, WhatsApp. Geht es dann auch nur um diese Apps mit diesen Sicherheitslücken oder kann dieser Bundestrojaner dann auch auf alle anderen Dinge, die ich auf meinem Handy mache, zugreifen und sich das anschauen?
Da sind wir schon mitten beim Knackpunkt der ganzen Sache. Laut dem Gesetzesentwurf, der jetzt diskutiert wird, sollen nur die Messenger-Dienste überwacht werden dürfen. Konkret steht im Entwurf die Überwachung von Nachrichten, die verschlüsselt gesendet, übermittelt oder empfangen werden. Aber Gegner dieses Entwurfs oder des Bundestrojaners an sich haben genau diese Befürchtung, dass nämlich nicht nur die Chats ausgelesen werden, sondern dann das gesamte Smartphone. Und jetzt ist die große Frage, wie man es technisch lösen kann, dass ich diesen Bundestrojaner wirklich nur dazu verwenden kann, ganz gezielt ganz bestimmte Nachrichten aus einem ganz bestimmten Zeitraum auszulösen. Und das wird die große Frage sein.
Und wie wird dann entschieden, wer oder was genau überwacht wird? Also ich nehme an, am Ende wäre dann der Innenminister als oberster Chef der Polizei für das Ganze verantwortlich. Könnte der dann einfach sich denken, dieser Tobias Holub, der kommt mir nicht ganz geheuer vor, da schaue ich mal auf das Handy, was da so alles los ist?
So einfach ist es natürlich nicht. Im Entwurf ist jetzt vorgesehen, dass es ganz strikte Vorgaben geben soll, wann diese Überwachung zulässig ist und wann nicht. Zulässig soll das nur sein bei ganz schwerwiegenden Delikten, also zum Beispiel bei Terror oder auch bei Spionage. Und zweitens muss die Behörde, also der Staatsschutz in dem Fall, im Vorfeld eine gerichtliche Bewilligung einholen Und das Gericht, wenn das genehmigt wird, stellt dann die Genehmigung für maximal 3 Monate. Also 3 Monate lang darf dann überwacht werden. Danach muss das Programm wieder gelöscht werden oder funktionsunfähig gemacht werden, wie es im Gesetzesentwurf heißt. Und theoretisch, wenn es notwendig ist, kann man das dann auch nochmal verlängern um weitere 3 Monate.
Also das heißt, es muss vorher schon einen konkreten Verdachtsfall geben, zum Beispiel wegen Terrorismus. Und danach muss dieser Bundestrojaner theoretisch wieder gelöscht werden. Aber kann man da wirklich sicher sein, dass da nichts zurückbleibt und dass da nicht zum Beispiel andere Hackerinnen und Hacker dann trotzdem noch darauf zugreifen können?
Das ist die große Frage. Rechtlich ist das alles vorgesehen im Gesetzesentwurf. Es ist vorgesehen, dass das Programm gelöscht werden muss. Es ist auch vorgesehen, dass es Sicherheitsvorkehrungen geben muss, damit nicht Trittbrettfahrer, also Hacker zum Beispiel, dieselben Sicherheitslücken da nutzen können. Aber, wie schon erwähnt, die große Frage ist, ob das technisch dann auch tatsächlich umsetzbar ist.
Da merkt man schon raus, wie rechtlich hakelig das alles sein dürfte. Es geht dann um Datenschutz, es geht um Persönlichkeitsrechte und so weiter. Und so wie ich die Diskussion jetzt verfolge, wären dafür auch größere rechtliche Änderungen notwendig, oder?
Ja, also der Hintergrund ist ja der, dass es schon mal in Österreich einen Entwurf gab oder einen geplanten Bundestrojaner, der dann aber vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde, weil der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, das geht zu weit, das ist ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre, in den Datenschutz. Und auch damals war der Knackpunkt der, den wir jetzt schon besprochen haben, dass der Verfassungsgerichtshof damals gesagt hat, es ist ein zu weitgehender Eingriff möglich für die ErmittlerInnen und man kann das nicht genau beschränken, dass sie wirklich nur die relevanten Nachrichten auslösen, sondern es habe die Gefahr bestanden, hat der Verfassungsgerichtshof damals entschieden, dass quasi das gesamte Leben sozusagen dann überwacht werden kann der jeweiligen Personen. Und das ist, wie gesagt, dann die große Frage, die man technisch möglicherweise lösen kann, möglicherweise auch nicht. Es wird auch davon abhängen, welche Software dann zur Verfügung steht. Das sind die großen Fragen.
Die andere große Frage ist, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Und da haben wir ja leider ein großes Vergleichsbeispiel aus der vergangenen Zeit. Es hat diesen großen geplanten Terroranschlag auf das Taylor Swift-Konzert gegeben, der dann verhindert wurde wegen Hinweisen aus dem Ausland. Jetzt ist die Argumentation aus der Politik, wenn wir selbst mehr auf Handys von so mutmaßlichen Terroristen zugreifen könnten, dann könnten wir das auch verhindern. Fabian Schmid, du bist leitender Redakteur Investigativ hier beim Standard, hast dazu auch in den letzten Tagen viel recherchiert und geschrieben. Ist es denn wirklich glaubwürdig, dass solche Anschläge durch einen Bundestrojaner in Österreich dann tatsächlich besser verhindert werden könnten?
Naja, also nicht wirklich, weil gerade in dem Fall war es ja so, also dass wir da maximal ein Duo haben. Also wir haben den 19-jährigen Hauptverdächtigen und einen 17-jährigen Komplizen und der 19-jährige Hauptverdächtige war überhaupt noch nicht auf dem Radar der Behörden. Also woher hätten die dann auch wissen sollen, dass sie bei ihm einen Bundestrojaner installieren sollen auf dessen Smartphones? Wir müssen ja insgesamt unterscheiden, glaube ich, zwischen zwei verschiedenen Arten von Terroranschlägen. Einerseits der einsame Wolf, also der Einzeltäter, der sich radikalisiert und vielleicht höchstens noch mit ganz wenigen eingeweihten Freunden einen Anschlag plant, so wie es jetzt der Fall war. Da ist dann die Frage, wie sollen die Behörden diese Personen erkennen, um den Bundestrojaner dort zu installieren? Das ist eigentlich unlösbar. Das zweite ist, wenn man einen großen organisierten Trupp hat, wie zum Beispiel bei den Anschlägen in Paris, Bataclan und so weiter, dann findet Kommunikation statt mit Terroristen in Syrien oder vielleicht jetzt in Afghanistan und so weiter. Und dann hat man ganz andere Möglichkeiten, wenn da mehrere Personen beteiligt sind, wenn Sprengstoff gebaut wird, Selbstmord, Attentats, Westen und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Punkte, wo man ansetzen kann. Also ich bin vom Bundestrojaner nicht wahnsinnig überzeugt als Allheilmittel gegen Terror. Ich glaube, es ist eine Methode von vielen, die man benutzen kann. Und was wir bei größeren Anschlägen eigentlich immer gesehen haben in der Vergangenheit ist, dass die Täter schon auf dem Radar waren der Behörden. Das war ja auch so beim Attentäter in Wien vom 2. November 2020. Da gab es ganz, ganz klare und eindeutige Alarmsignale und trotzdem hat man da zu wenig unternommen. Und das zieht sich eben durch. Von dem her, ich würde sagen, es ist einfach ein Methodenmix. Und leider muss man sagen, dass wahrscheinlich die Massenüberwachung, also nicht durch den Bundestrojaner, sondern durch das Abschöpfen von Internetverkehr, Monitoren von Plattformen und so weiter, das die USA betreiben, das natürlich auch stark auf unsere Bürgerrechte als Nicht-US-Bürger geht, das ist wahrscheinlich noch effektiver als die gezielte Bundestrojaner-Anwendung.
weil da eben der Verdacht im Raum steht, dass US-Geheimdienste eben Messenger und andere Programme überwacht haben im Fall vom Taylor Swift-Konzert jetzt und dadurch diesen Hinweis liefern konnten, auch wenn das nicht ganz bestätigt ist. Es gibt durchaus auch ExpertInnen, die sich für so eine Messenger-Überwachung aussprechen. Eine prominente ist zum Beispiel die Geheimdienstexpertin Ingrid Zerbes, die öfter schon in der ZIP gesprochen hat.
Über 80% unserer Kommunikation findet über diese Messenger-Dienste statt. Und auch die Kommunikation von gefährlichen Menschen findet über diese Messenger-Dienste statt. Dann handelt man sich natürlich eine Dauerabhängigkeit zu fremdstaatlichen Geheimdiensten ein.
Zerbes betont eben die Notwendigkeit und die Abhängigkeit vom Ausland in dem Fall. Fabian, was hältst du dem entgegen? Ich nehme an, du siehst da überwiegend diese Gefahr, dass diese Sicherheitslücken dann ausgenutzt werden, zum Beispiel von Hackerinnen und Hackern aus dem Ausland zum Beispiel auch.
Sicher, aber es geht auch ganz einfach. Also es können auch einfach Kriminelle sein, die zum Beispiel dann Erpressungssoftware und so weiter benutzen. Also man muss sich das ja ganz grundsätzlich vorstellen. Also wenn man da jetzt als Metapher die Wohnungstür verwendet und man sagt, das Smartphone ist deine Wohnung und du hast eine sichere Wohnungstür und du brauchst dann irgendeine Methode, um die Tür aufzubrechen. Und diese Lücke würde dann der Bundestrojaner nutzen, aber du kannst nicht verhindern, dass diese Lücke auch von kriminellen Einbrechern genutzt wird. Und was du da machst als Regierung ist, dass du nicht schaust, dass alle deine Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen vor allem auch sichere Eingangstüren haben, sondern du lässt halt absichtlich ein paar Risse zu, durch die du selbst eindringen kannst. Man kann es überhaupt nicht kontrollieren, wer diese Lücken dann verwendet oder nicht. Und die großen Tech-Firmen geben ja sehr, sehr viel Geld aus, um diese Lücken zu finden und befinden sich dann auf einem halblegalen Markt, gemeinsam mit Sicherheitsdiensten wieder, wo Hacker aus Rumänien, Litauen, Iran und so weiter um Hunderttausende Euro die Sicherheitslücken verkaufen, die sie entdeckt haben. Und manche wollen sie kaufen, um sie zu schließen und andere wollen sie kaufen, um sie zu exploiten. Also man unterstützt da auch einfach eine Szene, die die IT-Sicherheit nach unten nivelliert. Und diese Kosten-Nutzen-Rechnung geht aus meiner Sicht nicht ganz auf beim Bundestrojaner.
Seit den Terroranschlagsplänen auf das Taylor Swift-Konzert haben mir viele Menschen in Österreich offene Fragen, was die Sicherheit angeht. Und ich habe so den Eindruck, wenn man ÖVP-Politikern in den Tagen danach zuhört, zum Beispiel Innenminister Gerhard Kahner oder auch dem Bundeskanzler Karl Nehammer.
Deswegen ist ja auch die Forderung so wichtig, dass unsere Nachrichtendienste, sei es militärisch, sei es polizeilich, aufgerüstet werden, damit sie Schritt halten können.
Dann scheint dieser Bundestrojaner für die doch eine der größten Antworten jetzt auf diese offenen Fragen zu sein. Also bei der ÖVP scheint man da wirklich überzeugt zu sein von dieser Idee, oder?
Ja, ich kann mich erinnern, dass das schon seit einem Jahrzehnt eigentlich ein Thema ist. Zunächst hatten wir die Vorratsdatenspeicherung, das war eher so anlasslose Massenüberwachung, die dann gekippt wurde und dann kam recht schnell die Idee des Bundestrojaners. Also da hat noch Justizminister Wolfgang Brandstätter in der Großen Koalition ab 2013 heftig dafür Werbung gemacht. Da gab es auch fast dann schon eine Einigung auch mit der SPÖ, wo Hans-Peter Doskozil damals als Verteidigungsminister auch dafür war. Und gemeinsam mit der FPÖ, also der FPÖ-Innenminister Herbert Kickl, wurde ja dann eben der Bundestrojaner schon auch beschlossen, auch gekippt vom Verfassungsgerichtshof. Und die ÖVP scheint da einfach nicht abzurücken von der Idee, dass das etwas bringt. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man eben aus der Perspektive des Innenministeriums, das sehr auf Law and Order geprägt ist.
Aber es ist notwendig, dass unsere Polizei, Kriminalpolizei, Staatsschutz auch entsprechend moderne Möglichkeiten, moderne Überwachungsmethoden auch bekommt, wie das andere Länder eben auch haben.
Dass man glaubt, dass das eine sehr einfache Lösung ist. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie das jetzt als Gag aus dem Hut gezaubert haben. Also das ist schon sehr lange eine Kernforderung der ÖVP, trotz vieler Gegenargumente sogar vom Höchstgericht beharrt die Kanzlerpartei darauf.
Wie schaut es bei den anderen Parteien aus? Ich nehme an, um sowas Großes einzuführen, braucht es auch politische Mehrheiten. Gibt es die für so einen Bundestrojaner?
Also ich glaube, es wird knapp. Es hat sich jetzt zwar Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen offen gezeigt, zumindest den Gesetzesentwurf in Begutachtung zu schicken.
Genau das waren ja die offenen Punkte. Wie schaut eine Leistungsbeschreibung einer Software aus, die das zumindest theoretisch und am besten auch praktisch sicherstellt, dass es da keinen Missbrauch gibt?
Aber wenn man sich ein bisschen umhört, hört man schon, dass in seiner Partei Skepsis ist.
Die ÖVP hat uns einen untauglichen Vorschlag zugeleitet. Sie behauptet einfach, es sei verfassungskonform. Selbstverständlich braucht eine solche Gesetzgebung, bräuchte eine ganz umfangreiche Begutachtung. Es geht hier um Grundrechte, es geht hier um einen Eingriff in die Privatsphäre von jeder einzelnen Person.
Auch die Clubobfrau Sigrid Maurer zum Beispiel.
Der Sicherheitssprecher Georg Bürstmeier hat irgendwie eine lange Liste auf X veröffentlicht, was denn der Trojaner alles können muss oder nicht können darf. Der Wehrsprecher David Stöckmüller hat schon gesagt, von ihm gibt es fix keine Zustimmung zu einem Bundestrojaner. Von dem her, wenn wir noch eine Handvoll weiterer Grüne wackeln, dann geht sich das sowieso nicht aus. Und die anderen Parteien scheinen derzeit relativ geeint zu sein gegen den Bundestrojaner.
Das heißt aber, auch wenn jetzt so viel darüber diskutiert wird, gerade in der aktuellen Regierungsperiode, die ja nicht mehr lang dauert, dürfte das de facto nicht umgesetzt werden.
Nein, weil man will ja eine ordentliche Begutachtung durchführen. Das heißt, dass sich eine Vielzahl von Institutionen und Expertinnen und Experten zu Wort melden werden, um den Gesetzesentwurf zu kritisieren, Verbesserungen vorzuschlagen und so weiter. Und die müsste man dann ja eigentlich auch noch einarbeiten, wenn man das ernst nimmt. Und von dem her kann es sich rein zeitlich nicht mehr ausgehen. Ob das dann besser ist, wenn der Bundestrojaner Teil von Regierungsverhandlungen wird, sei dahingestellt. Aber ich glaube eben, dass er in nächster Zeit nicht kommen wird.
Wie beurteilst du das, Fabian? Besser so wegen Datenschutz oder schade drum, gefährlich für den nächsten Anschlag, der möglicherweise geplant wird in Österreich?
Also meine Meinung ist klar, dass es besser ist, wenn er nicht kommt, aus einer ganzen Reihe von Gründen. Es kostet ja auch einiges. Ich glaube, das kann man sinnvoller verwenden. Ich glaube, da kann man Ressourcen in Planstellen stecken, in Leute, die sich da in der Szene sehr gut auskennen und so weiter und so fort. Es senkt die allgemeine IT-Sicherheit, deren Niveau ohnehin schon ein sehr großes Problem ist. Und noch dazu muss man schon auf die Missbrauchsgefahr hinweisen. Es ist natürlich super, wenn alles auf dem Papier höchst rechtsstaatlich ausgestaltet ist, aber wenn dann die Falschen in Macht sind oder die falschen Personen an den entscheidenden Stellen sitzen, dann ist das ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem man sehr großen Missbrauch betreiben könnte, und dass der Staatsschutz und andere Behörden anfällig sind in Österreich für so etwas, haben die letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt.
Jakob, du hast auch noch gespannt mitgehört bis gerade. Du hast auch diesen Gesetzesentwurf, den die ÖVP vorgelegt hat, durchgearbeitet und gelesen. Was ist dein Fazit zu dem Thema?
Wenn man den Gesetzesentwurf liest, dann hat man schon das Gefühl, dass man sich da Gedanken gemacht hat und versucht hat, quasi die Kritik des Verfassungsgerichtshofs zu entschärfen. Wie der Fabian schon gesagt hat, ist dann immer die Frage, wie das in der Praxis dann auch umgesetzt wird und was technisch möglich ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt eine öffentliche Debatte haben und vor allem einen konkreten neuen Vorschlag, über den wir diskutieren können. Fakt ist aus meiner Sicht, dass die aktuelle Praxis fragwürdig ist. Wir müssen uns das vor Augen halten. Wir werden salopp formuliert alle ausspioniert von ausländischen Nachrichtendiensten. Die sammeln Informationen über uns, über österreichische Verdächtige, übermitteln diese Daten dann an österreichische Behörden und hier dürfen die dann verwertet werden, sowohl von den Behörden als auch von den Gerichten. Das ist mal der Status quo und für mich stellt sich da schon die Frage, ob es nicht besser wäre, wenn wir das zu einem gewissen Grad selbst machen können und unter den Spielregeln, die wir uns selbst geben und unter auch der demokratischen Kontrolle, die es in Österreich gibt. Also ich glaube, das ist das Grundproblem und ich finde es wichtig, dass es jetzt eine Debatte darüber gibt.
Fürs Erste kann Österreich die Smartphones seiner BürgerInnen noch nicht überwachen, aber eben auch nicht die von potenziellen TerroristInnen. Schauen wir noch, wie es weitergeht. Vielen Dank für den Einblick, Jakob Flügel und Fabian Schmidt.
Danke.
Gern.
Hier geht es jetzt gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum heutigen Tag. Wir sprechen unter anderem über die neuesten Entwicklungen rund um den mutmaßlichen Spion Egisto Ott und über die ukrainische Offensive in Russland. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, Thema des Tages gut finden, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Es geht gleich weiter. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt neue Entwicklungen rund um den ehemaligen Verfassungsschützer und mutmaßlichen Russland-Spion Egisto Ott und aber auch über den früheren FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die beiden lautet auf Verletzung des Amtsgeheimnisses. Egisto Ott soll sensible Daten über das frühere BVT, den früheren Verfassungsschutz, und auch zu den Ermittlungen rund um das Ibiza-Tape gesammelt haben und teilweise an Jenewein weitergeleitet haben oder von ihm angestiftet worden sein. Was man dazu wissen muss, ist, dass Jenewein früher eng mit dem damaligen Innenminister Herbert Kickl zusammengearbeitet hat, unter dem der frühere Verfassungsschutz quasi zerschlagen wurde. Gegen Jenewein und Egisto Ott liegt jetzt eben ein Strafantrag vor. Egisto Ott wurde vor kurzem ja erst wieder aus der Untersuchungshaft entlassen, nachdem er bereits wegen seiner Verbindungen nach Russland und zu dem Spion Jan Marszalek dort eingesessen hatte. Zu Redaktionsschluss dieses Podcasts sind das noch Breaking News, das heißt die neuesten Entwicklungen bitte auf der Standard.at online nachlesen. Zweitens, im Ukraine-Krieg wird weiterhin auch auf russischem Gebiet gekämpft. Aktuell versuchen beide Seiten, sich mit Propagandameldungen zu übertreffen. Die ukrainische Seite spricht von 800 Quadratkilometern, die sie schon vorgerückt wären. Aus Russland heißt es aber, der Vorstoß wäre aufgehalten worden. Nichtsdestotrotz wurde neben der betroffenen Region Kursk jetzt auch im benachbarten Belgorod der Ausnahmezustand ausgerufen, inklusive Evakuierungen. Mittlerweile hat sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mit einer Forderung geäußert. Wenn sich seine Leute aus der Grenzregion zurückziehen sollen, dann bräuchte es Waffenstillstandsverhandlungen auf Augenhöhe. Putin hat noch nicht geantwortet. Für Westeuropa könnte das alles noch ganz andere Konsequenzen haben. Weil sich in den umkämpften russischen Gebieten auch ein Erdgasknotenpunkt befindet, sind die Heizgaspreise zuletzt schon um 10% angestiegen. Drittens, auch im Fall der gesprengten Nord Stream Pipeline gibt es neue Entwicklungen. Laut mehreren deutschen Medien wurde in dem Zusammenhang jetzt ein erster Haftbefehl erlassen. Der deutsche Generalbundesanwalt sucht nach einem ukrainischen Mann, der zuletzt in Polen untergetaucht sein soll. Der Mann soll Tauchlehrer sein. Das passt zu der Sprengung, die vor bald 2 Jahren unter Wasser in der Ostsee stattgefunden hat und die kontroverse Gaspipeline von Russland nach Mitteleuropa zerstört hat. Zunächst wurde vermutet, dass Russland damit den europäischen Energiemarkt destabilisieren wollte. Der neue Haftbefehl spricht jetzt aber wieder für die andere Theorie, nämlich dass ukrainische Nationalisten verhindern wollten, dass Russland durch die Pipeline noch mehr Geld durch Gaslieferungen für seinen Krieg verdienen kann. Und viertens, heute am Mittwochabend startet schon das Frequency Festival im niederösterreichischen St. Pölten. Schon am ersten Tag werden 50.000 BesucherInnen erwartet und das trotz der Angst vor terroristischen Anschlägen, die seit der Absage des Taylor Swift-Konzerts umgeht. Die Behörden gehen jetzt aber von keiner konkreten Gefährdungslage mehr aus und auch die Security wird strenger geregelt. Immerhin wissen wir mittlerweile, dass beim Swift-Konzert mehrere Securities mit Dschihadismus-Connections gearbeitet hätten. Wegen der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sollte man für die Anreise etwas mehr Zeit einrechnen. Ansonsten dürfte das größte Thema aber Sonnenschutz und luftige Kleidung sein bei diesen Temperaturen. Musikalisch geht's heute am Abend mit Popstar Ed Sheeran los. In den kommenden 3 Tagen spielen dann unter anderem noch The Offspring, Ralph Camora oder Peter Fox. Mehr zum Line-Up und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie auf der Standard.at online nachlesen. Liebe ZuhörerInnen, wenn Sie das Standard-Podcast-Team unterstützen möchten, dann schließen Sie gerne ein Standard-Abo ab, egal ob für die Zeitung oder online. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Und wenn Sie uns irgendwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine E-Mail an podcast@derstandard.at. Morgen am Donnerstag ist in Österreich ein Feiertag, deshalb wird keine neue Folge von Thema des Tages erscheinen. Wir sind aber am Freitag mit Thema des Tages wieder für Sie da. Und wenn Sie morgen schon Podcasts hören wollen, dann können Sie ja zum Beispiel in unsere Standard-Podcasts Besser Leben oder Serienreif hineinhören. Da wird in beiden eine neue Folge erscheinen morgen. In diesem Podcast haben Sie Audiozitate gehört vom ORF, von der ZIP2 und von Innenministeriumspressekonferenzen. Mitgearbeitet hat an dieser Folge meine Kollegin Margit Ehrenhöfer und mein Name ist Tobias Holub. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Mal. Baba.